Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, Xi und Donald Trump sprechen an diesem Donnerstag miteinander. Die Details sind aber nicht bekannt und dementsprechend reagiert die Wall Street noch recht lustlos, zumal fast alle Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Erwartungen des Marktes verfehlt waren. Der ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister, das Beigebook, die Mai-Autoverkäufe, der Lohnabwickler ADP zur Privatwirtschaft, wie viele Jobs wurden hier geschaffen und jetzt auch Challenger Gray, der Personalberater und die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, alle deuten darauf, dass die amerikanische Konjunktur im Mai wieder Anschwung verloren hat. Damit könnte also die Rallye an der Wall Street untergraben werden, vor allen Dingen, weil jetzt einige Investoren abwarten werden, wie die Arbeitsmarktdaten für den Mai ausfallen werden, die am Freitag vor dem Opening der Wall Street gemeldet werden. Ansonsten MongoDB im Plus, sehr gute Zahlen, sehr gute Aussichten, steigende Kursziele, hier stimmt alles und wir warten auf die Quartalzahlen von Broadcom heute Abend nach dem Closing. Ja, bevor wir durchstarten, nochmal der Hinweis, dass das hier, dieser Beitrag, ist keine Anlageberatung und damit tauchen wir ein in die Märkte. Es wurde mittlerweile bestätigt, das Telefonat zwischen Xi und Donald Trump hat stattgefunden. Die Futures waren unmittelbar danach erstmal solide im Plus, aber bisher haben wir zu dem Telefonat keine Details. Das verunsichert den Markt und der Abgabedruck nimmt auch deshalb leicht zu, in der ersten Stunde jedenfalls, weil die meisten Wirtschaftsdaten in dieser Woche auf breiter Front die Erwartungen des Marktes verfehlt haben. Schauen wir uns hier nochmal den Economic Surprise Index an. Also wie viele Wirtschaftsdaten liegen über und wie viele liegen unter den Erwartungen des Marktes. Wir sehen, dass dieser Indikator jetzt wieder nach unten dreht und diese Strickmuster hatten wir bei fast allen Daten in dieser Woche für den Mai. Das Beigebook gestern, der Regionalbericht der 12 Notenbanken, zeigt, dass in 9 von 12 Regionen in den Vereinigten Staaten die Geschäftsdynamik nachgelassen hat. Wir hatten am Montag bereits die Autoverkäufe für den Mai unter den Erwartungen. Wir hatten den Lohnabwickler ADP, der meldet, dass die Privatwirtschaft im Mai nur 1/3 so viel Jobs geschaffen hat, wie man erwartet hatte. Der Personalberater Challenger Gray meldet, dass wir im Mai im Vorjahresvergleich einen 47% Anstieg hatten bei den gemeldeten Entlassungen. Über 93.000 Entlassungen wurden gemeldet. Schauen wir uns hier mal an, wie sich das in den ersten 4 Monaten des Jahres entwickelt hat. Und da sehen wir, dass wir im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich mehr gemeldete Entlassungen sehen. Wir sind natürlich noch weit unter dem Zenit der Entlassungen in der Privatwirtschaft, die in der Phase Januar bis Mai 2020 gemeldet wurden, das Pandemiejahr. Da waren die Entlassungen weitaus höher. Aber 93.000 Entlassungen im Mai und schwache Erstanträge für Arbeitslosenhilfe, schwach will heißen, höher als erwartet. 247.000 der letzten Woche, 235.000 wurden geschätzt. Das dürfte im Vorfeld der morgen früh anstehenden Arbeitsmarktdaten für Zurückhaltung sorgen. Wir hatten ja gestern auch den ISM der Dienstleister. Die Aktivitäten hier schrumpfen im Mai. Man hatte eigentlich mit einer Erholung gerechnet auf der Wachstumsseite. Die neuen Aufträge waren auch deutlich unter den Erwartungen. Gleichzeitig sehen wir Preisdruck. Also ein schwieriges Umfeld für die amerikanische Notenbank, weil das Stagflation signalisiert. Und insgesamt mehren sich die Zeichen, dass Amerikas Wirtschaft zumindest ab Mai wieder ziemlich an Dynamik verloren hat. Und bedenkt man, dass die Wall Street eine Bewertung hat, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,4 basierend auf den Gewinnschätzungen der nächsten 12 Monate für den S&P, ja, da muss der Himmel so ziemlich perfekt ausfallen, um letztendlich gesehen keine Gewinnmitnahmen zu bekommen. Ja, das Telefonat zwischen Xi und Trump, was wurde besprochen, wie verlief es, das kann natürlich jetzt immer dazu führen, dass wir, wenn wir heute Details bekommen, auch wieder einen Anstieg an der Wall Street sehen. Wir sind eben Schlagzeilen getrieben, insbesondere was den Konflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten betrifft. Und wir haben erneut Mahnungen, dass vor allen Dingen die Verkaufsrestriktionen von seltenen Erden, die China verhängt hat, droht nicht nur die globale Wirtschaft, sondern vor allen Dingen auch die Autoindustrie insgesamt zu bremsen. Wir haben übrigens die Executives, also das Top-Management amerikanischer Aluminiumkonzerne, die Trump-Administration warnen, die 50% Zölle, die verhängt wurden, seien letztendlich gesehen negativ und werden zu einem Kollaps der Nachfrage führen für Aluminium. Im Stahlbereich dürfte es kaum anders aussehen. Und wir haben hier ja schon Beispiele aus der ersten Amtszeit von Trump. Da wurden in der Branche, in diesen beiden Sektoren zwar 1000 Stellen geschaffen, aber in der Industrie insgesamt, die Autoindustrie zum Beispiel, insgesamt hat die Industrie 75.000 Jobs verloren. Damals lagen die Zölle bei 25% und nicht bei 50% wie aktuell. Bei Aluminium waren es damals sogar nur 10%. Also das Thema Handelskonflikt wird heute erneut im Fokus stehen. Wir haben das Treffen zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und Donald Trump. Es wird dazu auch eine Pressekonferenz im Oval Office stattfinden. Merz dürfte versuchen, nochmals klarzumachen, wie wichtig die EU für die Vereinigten Staaten sind als Abnehmer. Immerhin über 500 Millionen Konsumenten. Auch Deutschland ist für die USA hier nicht unwichtig, aber im umgekehrten Sinne natürlich auch, denn man exportiert in kein Land mehr Waren wie in die Vereinigten Staaten. Im letzten Jahr wurden auch 448.000 PKWs von Deutschland in die USA exportiert. Ja, Merz hatte einen ziemlich schwierigen Spagat zu leisten. Er muss klarmachen, dass die EU kein Bittsteller ist. Gleichzeitig aber muss er den amerikanischen erratischen Präsidenten bei Laune halten, ohne bei der Pressekonferenz von Donald Trump zerrissen zu werden. Also keine leichte Aufgabe, zumal es ja nicht nur um eine Deeskalation im Handelsstreit geht. Es geht auch um das Thema Ukraine, es geht um Gaza. Und das sind alles Themen, die letztendlich gesehen Donald Trump ja sehr emotional werden lassen. Und hier sind die Meinungsunterschiede eben doch auch ausgesprochen groß. Erst gestern hatte ja Trump betont, dass Putin habe signalisiert, dass er kurzfristig jedenfalls kein Interesse an Frieden habe. Da gehen die Meinungen also sehr weit auseinander. Ja, die Meinungen gehen weit auseinander, zunehmend auch zwischen Elon Musk und Donald Trump. Kill the Bill. Da geht es um die Steuerreform und die Ausgabenpläne, die Reconciliation Bill, die im Repräsentantenhaus ja schon durchgewunken wurde, die jetzt im Senat liegt. Und die Republikaner brauchen jede Stimme, um das durchwinken zu können. Elon Musk hatte zu Wochenbeginn schon draufgehauen, ein widerlicher Gesetzesentwurf, für den sich alle schämen sollten, die dafür stimmen. Nun wieder also ein Tweet von Elon Musk. Ruft eure Senatoren an, ruft die Kongressleute an. Es ist nicht in Ordnung, Amerika in den Bankrott zu schicken. Kill the Bill, anlehnend an den Kinohit, ne? Mit Uma Thurman damals. Da werden also Erinnerungen an den Kultfilm wach. Die Frage ist, wie lange wird sich das Trump gefallen lassen? Denn normalerweise hätte er jetzt schon dagegen geschossen. Allerdings hat er es hier mit Elon Musk zu tun. Der hat ja immerhin 275 Millionen gespendet für seinen Wahlkampf. Ist es also hier von Donald Trump noch erstaunlich ruhig. So, ansonsten bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Reconciliation Bill und bei den Staatsanleihen. Die Renditen der Staatsanleihen laufen hier letztendlich zurück seit einigen Tagen. Zum einen aufgrund der enttäuschenden Wirtschaftsdaten in den USA. Gestern hat aber auch der Haushaltsausschuss des Kongresses eine neue Hochrechnung vorgestellt, was denn diese Reformpläne von Donald Trump für die Verschuldung der USA bedeutet. Und die Verschuldungssteigerung wird geringer ausfallen, als man bisher erwartet hatte. Man geht also davon aus, dass die Defizite durch, wenn das so durchgewunken wird, um insgesamt 2,8 Billionen Dollar steigen wird in den nächsten 10 Jahren. Das ist immerhin besser als die Schätzungen, die man vorher hatte. Ich muss ganz kurz mal schauen, wo ich es habe. Hier habe ich es genau. Entschuldigung. Über 10 Jahre 2,4 Billionen Dollar an zusätzlicher Verschuldung. Die ursprünglichen Schätzungen lagen bei 3,8 Billionen Dollar, also immerhin ein bisschen niedriger als erwartet. Und jetzt kommt ein Punkt hinzu, der Donald Trump in die Karten spielt. Und zwar schätzt der Haushaltsausschuss, der letztendlich gesehen neutral ist, also beide Parteien, die Demokraten und die Republikaner, das soll unparteiisch sein, Und hier heißt es also, wenn Donald Trump die Zölle, wie sie verhängt wurden, beibehält über die nächsten 10 Jahre, dann wird das Defizit der Vereinigten Staaten um 2,8 Billionen Dollar reduziert. Tja, das spielt Donald Trump natürlich in die Karten. Die Frage ist dann immer wieder, wer zahlt denn jetzt eigentlich dafür? Die Investmentstrategen haben ja alle die wildesten Schätzungen gehabt, dass die Margen brechen ein, die Nachfrage bricht ein, für die Verbraucher eine Zusatzsteuer. Wo ist das? Bisher sehen wir das noch nicht. Vielleicht sehen wir das mit einer Verzögerung. Aber wenn zu guter Letzt Donald Trump bei den Midterm Elections da sitzen kann und sagt, look guys, die Wall Street lief besser als erwartet. Die Unternehmensgewinne haben sich besser als erwartet gehalten. Und gleichzeitig konnte die Inflation kontrolliert werden, weil parallel die Benzin- und Ölpreise gesunken sind, zum Beispiel, oder auch die Preise am Häusermarkt. Well, dann sieht er zu guter Letzt vielleicht doch smarter aus, als der ein oder andere erwartet. Das nur mal so in den Raum gestellt. Da bleibt es also ausgesprochen spannend, obwohl natürlich das Vorgehen von ihm sehr erratisch ist. Und die Thematik, finde ich, auch als jemand, der schon lange in Amerika lebt, geht natürlich weit über das Thema Zölle hinaus. Die Veränderungen, die wir aktuell hier sehen, sind auf breiter Front sehr, sehr einschneidend. So, die Ergebnisse seit gestern Abend eigentlich ganz gut. MongoDB solide auf der Gewinnerseite, der Ertrag höher, die Margen höher, deutlich höher sogar, die Umsätze höher und die Aussichten angehoben und ein 800 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie hat auch sehr viele Upgrades heute. Barclays hebt das Kursziel an auf 270, die Bank of America auf 275, die Citigroup auf 330 Dollar und Guggenheim auf 260 Dollar, also sehr viele positive Kommentare. Alle sind im Prinzip bei Kaufempfehlungen geblieben. ST Micro hat sich gestern in einem Meeting positiv geäußert zu den Aussichten. Ganz interessant, weil ON Semi Ähnliches signalisiert hat. Analog Devices auch, Microchip ebenfalls. Und das kann also hier nochmal für Auftrieb sorgen. Five Below im Einzelhandelssektor auch Zahlen gemeldet, besser als erwartet, die Umsätze auch besser als erwartet. Und dementsprechend also bei den Aussichten auch positive Kommentare. Das Risiko aber der Zölle bleibt und das sagen auch Analysten heute, die zwar die Kursziele anheben, aber überwiegend nur bei halten bleiben. Ja, PVH schwächer, da liegt es an den Aussichten, die wurden auf der Ertragsseite für das Gesamtjahr deutlich gesenkt und Brown Bowman, einer der ganz großen Alkoholkonzerne, mit wirklich schlechten Umsätzen, einem Ertragseinbruch von 45% der Wert unter Druck. Und das dürfte den gesamten Alkoholbereich an der Wall Street heute mit belasten. So, ansonsten haben wir die amerikanische Flugsicherheitsbehörde, die FAA, signalisiert, dass man so schnell eine Ausweitung der Produktion der Boeing 737 MAX nicht genehmigen wird. Es bleibt bei einer monatlichen Deckelung von 38 Flugzeuge. Tja, ansonsten Amazon, ne? Wenn unsere Pakete geliefert werden, bald vielleicht von humanoiden Robotern. Die Testphase hat bereits begonnen in den Vereinigten Staaten, das berichtet The Information. Das Ziel sei, Pakete auszuliefern. Die Roboter würden quasi kommen mit einem Rivian-Fahrzeug und dann steigt eben nicht ein Fahrer aus Mensch und Blut aus, aus Fleisch und Blut aus, sondern ein Roboter, ein humanoider Roboter, der dann das Paket übergibt. Ja, für Amazon gut, weil damit natürlich die Effizienz steigt, die Kostenbasis sinkt. Aber für den Arbeitsmarkt werden die Zeichen, dass immer mehr Jobs gefährdet sind, natürlich dadurch auch sichtbar. Erst gestern hatte auch wurde über Walmart berichtet, dass auch hier der Einsatz von Robotics immer stärker in den Vordergrund kommt. Man sieht stärkeres Umsatzwachstum, ohne gleichzeitig mehr Jobs zu kreieren. Bei Uber wird es ja nicht anders sein, wenn man sich anschaut, die selbstfahrenden Taxen durch Waymo, wie stark die Nachfrage ist, wie stark das noch kommt, prozentual gemessen an den Fahrten immer noch relativ wenig, aber die Dynamik ist sehr stark und das wirft natürlich auch die Frage auf, was mit den Fahrern passiert, die aktuell noch uns quasi umherkutschieren. So, wir haben einen, finde ich, ganz interessanten Kommentar zum Bereich der Solarwerte. Und da ist mir auf gut Deutsch die Kinnlade schon ziemlich runtergefallen. Wenn also der aktuelle Gesetzesentwurf, The Big Beautiful Bill, die jetzt im Senat liegt, so durchgewunken wird und es findet keine Änderung statt in Sachen erneuerbare Energie und Solarenergie, dann droht der Branche ein absolutes Blutbad. Und zwar schätzt die Citigroup, dass insgesamt die Installationen von privaten Solaranlagen im nächsten Jahr um 75% einbrechen wird. Sekunde, ich muss ganz kurz mal schauen. Hier gibt es jetzt Nachrichten zu dem Telefonat zwischen Trump und Xi. Das Weiße Haus hat das Telefonat noch nicht bestätigt. Es gibt noch keine Updates dazu. Und von daher also, ja, bleiben wir im Dunkeln. Und das war es dann auch mit dem Ende der Pressemitteilung. Aber nochmal zurückkommen zu den Solarwerten. Das wird also wirklich massiv ausfallen. Man geht davon aus, dass bei Enphase Energy im nächsten Jahr, wenn das so durchgewunken wird, dass das EBITDA-Ergebnis bei Enphase um 60% einbrechen wird und private Installationen in den USA um 75%. Und damit ist klar, dass eine massive Bereinigung stattfinden wird in der Branche. Die Citigroup senkt das Kursziel von Enphase jetzt von 47 auf 43 Dollar und man bleibt bei einer Verkaufsempfehlung. Kurz noch ein Wort zu Roblox. Hier wird das Kursziel angehoben auf 105 Dollar bei Piper Sandler. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung und geht davon aus, dass im zweiten Quartal die monatlich und täglich aktiven Nutzerzahlen die Erwartungen des Marktes übertreffen werden. So, das war's. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.